Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Jeder Mann, das sind alle. Wenn wir Menschen also maximal wirksam möchten darauf hinweisen, wer Jesus ist, dann können wir das hier damit tun, wenn wir die Liebe von Jesus unter uns wirken lassen. Menschen brauchen die Begegnung mit Jesus und seiner Liebe. Erstaunlicherweise sollen es nicht unsere Worte, sondern ist der Wandel, wo die grösste Aufmerksamkeit auf Jesus richtet, dass Jesus in mir, also quasi Jesus inside, da, war mehr sichtbar wird, muss dann aufräumen, dass da entscheidend ist. Menschen brauchen die Begegnung mit der Liebe. Und die Liebe können wir nur leben, wenn Jesus in uns drinnen ist. Die können wir nicht aus uns rausdrücken. Irgendwann, wenn wir selber probieren, Verbot zu uns, und dann kommt wieder unser Wesen, unser Egoismus vor. Aber Jesus inside, wenn das die Menschen sehen, dann merkt jeder, wem wir gehören. Und da gibt es auch eine Geschichte aus dem Alten Testament, beim Volk Israel. Nämlich dort, wo das Volk Israel die Aufgabe hatte, Jericho zu erobern. Jericho ist eine der ältesten Städte, die es auf dieser Welt gibt. Man sagt schon seit 10'000 Jahren. Sie hat dort mal, zur Zeit vom Volk Israel, wo die Geschichte handelt, hat sie zwei Mauerringe, so einen äußeren Ring, 2 Meter breit und 8 Meter hoch. Und dann noch so ein innerer Ring, 3,5 Meter breit. Und die Stadt hat als praktisch unüberwindbar gegolten. Und der Name von dieser Stadt, Jericho, ist gekommen vom Wort Jerich, wo eigentlich Mondgott geheissen hat. Die Leute haben also den Mond angebetet und haben sich nicht auf die Sonne ausgerichtet, wo eigentlich das Licht kommt. Und Jericho ist damit ein Bild für das natürliche Herz von einem Menschen, der sich von Gott abgewandt hat. Jericho bedeutet auch Duftort. Also ein Ort, wo vorkommt, was im Herz drin ist. Entweder schmeckt es aus unseren Herzen von Liebe oder stinkt nach Egoismus. Und jetzt ist die Frage, Julia hat es schon erwähnt. Jetzt ist die Frage, wie kann man ein Herz erobern? Und jetzt sollen natürlich bei euch sofort die romantischen Gedanken durch euer Hirn durchgerannt. Männer haben sich überlegt, wie sie die Frauen, Appenzeller würde ich sagen, verwünscht haben, wie sie die Herzen erobert haben. Aber die Methode hat sich eigentlich nicht verändert. Die Methode zum Herzen erreichen ist immer die gleiche. Liebe. Und Liebe, ein paar sollen auch enttäuscht gewesen nach dem ersten Wellengang von der scheinbaren Liebe, von Liebesbezügungen, von Blumensträußen und weiss ich was noch so alles. Liebe geht viel tiefer. Liebe meint anhaltend das Gute für den anderen erkennen wollen und sich dafür einsetzen. Das ist Liebe. Und so kann man ein Herz erobern. Und wie geht das jetzt? Wie kann ein Herz erobert werden, dass Jesus seine Liebe zeigen kann? Und da vor dem Herz sind 2 fette, dicke Mauern, bevor man überhaupt an Inhalt herkommt. Und das ist die Geschichte von Jericho. Die Geschichte von Jericho, wir wissen, letztlich sind sie rundherum gewatschelt, aber das kommt nachher, hat eine Vorgeschichte. 4 Vorbedingungen, 4 Vorbereitungspunkte hat das Volk Israel zuerst berücksichtigen sollen. Im Josua 5, Vers 2 heißt es, der sagte zu Josua: Nimm Messer aus Feuerstein und beschneide die Israeliten wieder. die sind die ganzen 40 Jahre in der Wüste nie beschnitten worden. Beschneidung ist die erste Voraussetzung. Was ist Beschneidung? Das ist jetzt für uns ein bisschen schwierig, hat auch ein bisschen mit Mannen zu tun, wir gehen nicht in Detail. Aber es geht darum, Hindernis von der Fruchtbarkeit zu beseitigen. Hindernis von der Fruchtbarkeit zu beseitigen. Und zuerst hat das Volk wieder müssen Hindernis, wo sie hätte können fruchtbar sein machen, wo hätte können Ostere Liebe hätte können Früchte können entstehen, die Hindernis zu beseitigen. Von dem redet Beschneidung. Wir brauchen die Beschneidung vom Herz. Was ist in unserem Herz, wo wir wollen Zeugnis sehen für die Liebe Gottes? Was ist da alles drin? Was besetzt, was ablenkt, was unsere Fruchtbarkeit behindert. Und das soll beschnitten werden. Sonst ist denn das später mit den Mauern bei Jericho nicht möglich. Die zweite Voraussetzung ist, Josua 5, Vers 10, während die Israeliten in Gilgal in der Ebene von Jericho lagerten, feierten sie das Passafest am Abend des 14. Tages des ersten Monats. Die haben auch in der Wüste nie mehr Passa gefeiert. Und von was hat der Passa gehandelt? Wieso haben die jetzt gerade vor dem ersten Kampf im verheißenen Land wieder das Passa eingeführt? Das Passa redet davon, worauf steht Befreiung und die Erlösung aus der Sklaverei von Ägypten? Woher kommt die? Wieso hat die das Volk Israel gehabt? Und auch da müssen wir uns immer wieder erinnern, auf welchem Fundament stehen wir? Was macht uns aus, dass wir eigentlich nicht gefangen sind von unserem Egoismus, von unserem alten Wesen, dass wir einfach so sind wie alle anderen, eben hier mit der grauen Jacke von vorher? Dass wir sehen, Jesus Christus hat für uns alles getragen. Er hat Sünde und Strafe auf sich genommen. Er ist geschlachtet worden um unseren Willen. Und wenn das Blut, wenn seine Vergebung, seine Erlösung an den Pfosten von unserem Herz darf hergemalt sein, dann geht das Gericht an uns vorbei, dann werden wir befreit, dann können wir unserer Berufung nachgehen. Daran müssen wir uns immer wieder erinnern. Was ist der Boden von unserer Freiheit? Was ist der Boden von der Versöhnung mit Gott, wo uns ja dann letztlich befähigt? Dritter Punkt. Josua 5, 11 bis 12. Am Tag nach dem Passa aßen sie ungesäuertes Brot und geröstetes Korn, das sie in dem neuen Land geerntet hatten. Von diesem Tag an gab es nie wieder Manna und die Israeliten ernährten sich schon in diesem Land, in diesem Jahr von den Früchten Kanas. Im Alten Testament hat der Geist Gottes immer wieder einmal so partiell auf einzelne Menschen gewirkt. Im Alten Testament ist Jesus nicht als der auftreten, wie wir ihn im Neuen Testament kennen. Und im Neuen Testament ist Jesus während 3 Jahren öffentlich auftreten und ganz viele haben das gesehen. Das ist Manna. Und jetzt ist Jesus auferstanden und sitzt zu rechtem Vater und er hat seinen Geist in unsere Herzen hineingegeben. Und das ist das verheißene Land. Das sind die Früchte vom verheißenen Land. Milch, Honig, Trauben, Korn. Und da ist wichtig, dass wir nicht immer noch so tun, wie wenn wir wie im Alten Testament oder zur Zeit von Jesus uns müssen jetzt zusammenreissen und anständig leben, damit es auch ein bisschen Zeugnis gäbe, sondern dass wirklich Christus durch seinen Geist in uns kann sagen, was er will und uns kann Kraft geben dazu, was wir sollen, indem wir ihm gehorsam sind. Da heisst sich von den neuen Früchten ernähren. Das Alte ist vorbei. Nach Pfingsten hat Christus in uns ganz persönlich Wohnung genommen und er will uns führen und er will uns befähigen. Dass wir aus dem Bewusstsein heraus auch leben und dass wir im Alltag auch sagen, Herr, red du! Sag du mir, was du willst und ich will es gehorsam machen und mir dann auch erleben, dass es Vollbringen schenkt. Vierter Punkt. Josua 5, 15. Der Heerführer des Herrn antwortete, zu Josua: Zieh deine Sandalen aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Da gehorchte Josua. Geschichte ist so, Volk Israel ist parat, hat sich beschnitten, passt auf einem, hat angefangen zu essen und so weiter, ist alles parat. Und dem begegnet der Herr, Führer des Herrn, begegnet da im Josua mit einem Schwert. Und sagt dem Josua: Hey, du, wo du da drauf stehst, das ist heiliger Boden. Und wir haben das letzte Jahr, das ganze Jahr uns Gedanken darüber gemacht, was heisst heilig sein. Also, dass nicht einfach da, wenn wir Christus nachfolgen, einfach so ein bisschen kommen, wir schauen mal, wie es ist. Und wenn es uns passt, machen wir da, was er will. Und wenn es uns nicht passt, machen wir da, was uns gefällt. Das ist heiliger Boden. Heilig heisst abgesondert, heisst rein, heisst pur, heisst nicht verdreckt, heisst nicht beschmutzt, heisst super sein. Natürlich machen wir immer wieder mal einen Kabis. Aber dann sollen wir unsere Sünden bekennen und dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt vor aller Ungerechtigkeit. Das heisst, wenn wir Herzen erobern wollen, dann sollen wir uns immer wieder mal waschen lassen. Dann sollen wir uns wieder reinigen lassen durch die Vergebung und die Gegenwart Gottes. Wenn ich 10 Tage lang nicht mehr dusche, wird es für die Heidi auch blöder. Ganz einfach mal zusammengefasst. Und dann kommen wir zum zweiten Teil, die Eroberung. Also da gibt es noch so eine Spion-Episode. Der Josua sofort denkt, oder? Wir müssen die Stadt erobern, dann schicken wir einen Spion und dann gehen die schauen und dann sehen wir, wo da die Schwachstellen sind und dann kommen unsere Krieger und so weiter und so fort. Und wie viel hat die Spion-Episode am Schluss bewirkt, dass die Stadt erobert worden ist? Gar nichts. Nochmal zu dem Thema. Wie ist die Eroberung denn am Schluss passiert? Die Eroberung ist passiert, dass es einmal eine Schlachtordnung gegeben hat. Und die Schlachtordnung hat darin bestanden, dass zuerst 600'000 Soldaten vorauslaufen. Dann kommen 7 Priester mit, würde ich am liebsten sagen Gügeli, aber es sind Posaunen. 7 Priester. Dann im Zentrum vom ganzen Zug kommt die Bundeslade. Bild auf Jesus Christus und hinten an schwadern dann 2 Millionen Leute, Restvolk, hinten drin. Das war die Schlachtordnung. Die Menschenmenge soll zuerst 6 Tage lang einmal um die Stadt herumlaufen. In unserer biblischen Geschichte ist es immer so, ein paar verstreute Männchen und Frauen laufen um das Städtchen herum, oder? Verloren. Wir sehen, das ist anders gesehen. Schweigend, dürfen nicht reden. 2,5 Millionen Leute dürfen nicht reden. Die können nicht das Evangelium rufen, dort auf den Mauern rauf. Die müssen das Maul heben. Die müssen ganz still rundherum laufen. Und am 7. Tag sind 7-mal rundherum gelaufen. Und ganz am Schluss, wenn die Priester die Posaune gerufen haben, haben sie müssen ein Kriegsgeschrei müssen anstimmen. Und dann sind die Mauern zusammengefallen. Jetzt müsst ihr euch einmal da an die Jerichoaner versetzen, die dort auf den Mauern oben gestanden sind. Ich habe es einmal ausgerechnet, ich habe geschaut, also die Stadtmauern haben einen Umfang von zwischen 600 und 1000 Meter. Finde ich ein bisschen wenig. Aber sechs so gesehen. Jetzt kommen da 2,5 Millionen Leute, wo um die Stadt herumlaufen, die 1000 Meter Umfang hat. Das heisst also, 2,5 Tausend Leute nebeneinander umschliessen die ganze Stadt. 2,5 Tausend Leute, die nebeneinander stehen, brauchen etwa 500 bis 1000 Meter in der Breite. Das heisst also, so eine Menschenmenge, Wurm permanent umringt um Jericho, läuft jetzt da und herum. Also noch Leute. Und die Jerichoaner schauen denen in die Augen, ein Teil Krieger, in der Mitte eine komische Kiste und hinten dran so nochmal 2 Millionen Leute mit Gofen, mit Alten, mit Jungen und so weiter. Und die nicht dürfen reden. Die Jericho haben gewusst, das Volk Israel, das hat hinter dem Jordan schon ganz viele Völker erobert. Und jetzt sind die da. Wann fangen die an, uns angreifen? Aber wir sind ja safe. Uns kann man nicht erobern. Und jetzt laufen die nur rundherum. Und mittlerweile haben die Eriquaner wahrscheinlich die Hälfte gekannt. Ja. Und haben gemerkt, was kommt da für ein Auftun von diesen kilometerbreiten Menschenmassen um die ganze Stadt herum, die da läuft. Und wie sehen die aus? Und was ist ein anderes Wort für laufen um die Stadt herum? Sie sind gewandelt. Das heisst, das Bild, wo am Schluss das Herz, also die Stadt von Jericho, erobert hat, ist nicht, die haben nicht dürfen reden. Eben, die haben nicht dürfen das Evangelium erklären oder Gott dürfen proklamieren und so weiter, sondern die Jericho haben nur die Leute angeschaut, das Volk Gottes, der Wandel von dem Volk Gottes. Der Wandel. Mit und ohne Schwerter. Kommt zum dritten, letzten Teil. Was heisst das jetzt für uns? Was hat die Geschichte mit uns heute zu tun? Ich probiere da ein bisschen Übersetzung. Krieger sind die mit dem Schwert. Schwert ist ein Bild auf das Wort Gottes. Also vorne dran sind diejenigen, die das Wort Gottes weitergeben, die das Evangelium verteilen. Sagt das jetzt in Form von Traktat, sagt das in Form von dieser Predigt, sagt das, wenn ihr jemandem das Evangelium erklärt, was auch immer. Das sind Krieger, die laufen vorne dran. Im Zentrum, und das ist entscheidend, im Zentrum von dem Zug steht Jesus Christus. Im Zentrum von unserem Zeugnis soll Jesus Christus stehen. Das heisst, wenn die Leute den Zug anschauen, sollen sie in mir Christus erkennen können. An mir sollen sie sehen, du, der ist nicht allein unterwegs. Also der Harry Graf wäre eigentlich ein bisschen Pumpi und der hat ein bisschen Schwäche und der ist ein bisschen herausgefordert und Zepp, oder? Aber was an dem Typ speziell ist, dass er eine Beziehung hat zu einem anderen Typ und der ist etwas ganz Besonderes. Jesus. Und dann kommt der Rest vom Volk. Das heisst, es ist nicht so, wir sind da jetzt wahrscheinlich irgendwo 200 Leute und da sind ein paar Spezialisten, Evangelisten, da fünf und da zehn und der Rest kann zuschauen, wie da Jericho jetzt erobert wird, sondern alle vom Volk Israel sind um die Stadt herumgeschaut. Das heisst, du kannst nicht immer noch das Gefühl haben, dass die geistlich Angestellten, da Pastor oder wer sie war, dass die den Job machen, zum Herzen erobern, sondern es ist die Aufgabe von jedem Einzelnen von dem Volk und es kommt auf den Wandel von jedem Einzelnen von dem Volk drauf an. Alle laufen da und um, alle werden angeschaut. Oder? Und wenn denn da 2,5 Millionen schön geordnet durchlaufen und 5 springen ein bisschen im Zeug umeinander. Wo schauen die Jerichoaner her? Ja, auf die 5, die dort ein bisschen im Zeug umeinander laufen. Und so ist es auch bei uns Christen. Der grösste Hinderungsgrund, dass Menschen zu Gott finden, sind Christen. Weil sie so einen komischen Wandel abgeben. Weil sie vielleicht nicht auf dem heiligen Boden stehen. Weil sie vielleicht nicht beschnitten dorthin kommen. Weil sie vielleicht nicht eben den Boden im Vordergrund haben, auf dem sie stehen, nämlich auf dem Erlösungswerk von Jesus Christus. Das ist traurig. Dann wandelt sie 6 Tage mal einmal um die Stadt herum. 6 Tage Arbeitswoche. Wir sind bei unserer Arbeit unter der Woche, sind wir ein Zeugnis und sollen wir ein Zeugnis sehen. Und dann laufen sie am Sonntag, also am 7. Tag, 7 Mal rundherum. Dann sollen wir also ein spezielles Zeugnis sehen. Das heisst nicht 6 Tage, haben wir doch einigermaßen schon anständig gelebt und am Sonntag sind die Ferien, dann gehen wir auch nicht in die Gemeinde und so weiter, sondern dann wäre es extrem wichtig, dass dann unser Wandel erst recht Zeugnis abgibt. Dann müssen sie 7 Mal rundherum laufen. Der Wandel ist bis am Schluss schwiegend. Schwiegend ist ein bisschen blöd. Ich kann ja nichts erklären. Weißt, gestern habe ich es eben ein bisschen anders gemacht, weil ich eben dort so gedacht habe, weißt, wenn du das, wenn ich dir jetzt das erkläre, dann kannst du es einordnen, dass jetzt bei mir eben gerade eine schwierige Zeit war und darum bin ich vielleicht nicht so treu gewesen in meinem Zeugnis und mein Wandel hat ein bisschen komisch ausgesehen. Und der Waschtag von meinen Kleidern, der jetzt ein bisschen versaut aussieht, der kommt erst übermorgen. Schwiegend. Ihr werdet angeschaut. Man sieht euch, man sieht mich in allem, was ich tue. Und ich kann nicht jedem alles erklären, was in meinem Leben passiert. Und dann, also noch zu dem Wandel, schweigend, das ist jetzt für mich, der gerne redet, noch schwierig. Taten sind wichtiger als das Wort. Das Wort, dass die Liebe Gottes in meinem Handeln sichtbar wird, ist wichtiger, als dass ich ganz viele Leute erzähle. Reden ist aber auch wichtig. Für die, die jetzt das Gefühl haben, sie hätten das schon lange mal wollen, als Erkenntnis wollen, präsentiert haben, dass man nicht so viel reden soll. Reden, Kommunikation ist wichtig, aber an uns wird der Wandel wahrgenommen. Und dann, wenn die Posaune der Priester erschallt, soll das Volk ein Kriegsgeschrei erheben. Und weißt du, für ein Kriegsgeschrei? Wie wird sichtbar, dass wir Jünger von Jesus sind, wenn die Liebe da ist? Das heisst, Kriegsgeschrei sind wir untereinander. Da wird jetzt Botschaft verkündigt. Ihr hört zu. Und dann soll er nachher rausgehen, den Rest der Woche. Und dann soll er den Menschen erzählen, wenn ihr einmal 7 Tage lang 13 Mal um die Stadt herumgelaufen seid. Nicht vorher. 13 Tage, also 13 mal 7 Tage, die ganze Woche Zeugnis abgeben. Dann gibt es eine Gelegenheit und die wird euch Gott sagen. Dann, wenn der Priester mit der Posaune anfängt, dann könnt ihr anfangen zu reden. Und dann passt es auch. Dann trifft es auf offene Herzen. Dann hören die Leute zu. Wir möchten manchmal lieber reden und der Wandel kommt später. Und da ist der erste Wandel und nachher kommt das Kriegsschrei. Und was passiert denn? Dann keine Mauern zusammen. Kein einziger Speer ist geflogen, kein Schwert ist geschwungen worden. Mauern keien zusammen. Und ich finde es noch krass, wo die Mauern zusammenkeien, wenn man, ist ja ein eine brachiale Geschichte, weil das Volk ist nachher auf Jericho rein und viele Menschen sind umgebracht worden. Aber das ist eine geistliche Realität, weil in Jericho sind genau die umgebracht worden, getrennt worden vom Leben, die nicht wollen mit Gott und seinem Volk leben wollen. Und eine Gruppe von Leuten, zum Teil moralisch also schwierig, die Rahab zum Beispiel, die wollen Gott ihr Leben geben. Und die Rahab, weil sie mit dem Volk Israel unterwegs ist, die ist sogar nachher in den Stammbaum von Jesus Christus hineingekommen, vom König, vom Universum. Obwohl sie hat Vergebung bekommen, übertreibt gesagt. Es spielt keine Rolle, wie deine Vergangenheit aussieht. Wenn du zu Jesus kommst, hast du ganz eine andere Zukunft. Herzen gehen auf. Mauern fallen zusammen. Zurück zu uns im Neuen Testament. Was soll unser Wandel zeigen? Was soll auf Christus hinweisen? Sind nicht unsere Predigten? Es ist die Qualität der Beziehung, die wir haben, untereinander, zuallererst. Unter uns. Zuerst angefangen von innen nach aussen. Wenn jetzt die Leute die Heidi und mich anschauen, dann sind sie zuerst mal schon mal platt, wenn sie hören, wir sind schon seit über 40 Jahren geheiratet. Ja, wie haben sie denn das gemacht? Also da ist jetzt noch kein Qualitätsnachweis, weil die Quote der möglichen Streitfälle innerhalb dieser 40 Jahre ist damit noch nicht beantwortet. Aber sie sind zusammengeblieben. Sie sind zusammengeblieben. Und wenn man mit uns zu tun hat und Heidi anschaut, dann merkt man, wie der Harry so als der Liebende, wie der funktioniert. Sieht sie verschopft aus? Oder wie sieht sie aus? Und der Harry auch. Und unsere Kinder haben wir untereinander Liebe. Und unsere Familie und wir in der Gemeinde und wir mit den Leuten an der Arbeit und mit unseren Freunden und mit denen in den Verein. Wie ist unsere Lebensqualität? Was prägt unser Denken und Handeln? Sind wir Botschafter Christi oder sind wir Botschafter von uns? Und wenn die Leute die Liebe in unserem Verhalten sehen, dann wissen sie, wow, Jesus inside. Da ist Christus da. Und das bewegt Herzen. Da macht er das Herz auf. Da geht ihnen Mut, dass Jesus nicht einfach so ein Gebötli-Gott ist, weil sein Gebot ist, liebet. Sein Gebot ist Liebe. Und seine Gebote im Alten Testament sind Leitplanken der Liebe, dass wir besser lieben können. Also, was sieht man an deinem und meinem Wandel? Johannes 13, Vers 34. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich würde noch beten. Herr Jesus, du bist der, der Herzen erreicht. Deine Liebe, deine Macht, deine Hingabe, deine Opferbereitschaft, um unsere Herzen zu gewinnen. Was bist du für ein Bräutigam? Was bist du für einen, der um unsere Herzen wirbt? Was hast du alles gegeben? Was machst du? Hast du schon gemacht? Machst du jetzt noch? Du willst in unseren Herzen wohnen, mit uns verbunden sein. Willst du Frucht bringen? Schenk, dass wir die Liebe zulassen, dass wir uns ausrichten auf dich, dass auch uns Menschen merken, wer du bist und da ihre Herzen bewegt, weil sie dich sehen in so vielen verschiedenen Facetten, wie wir verschiedene Menschen sind. Wir danken dir, Herr, dass wir dir hören, dass du alles gemacht hast und dass du, Herr, bei uns bist, jeden Tag. Amen.